Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir freuen uns, dass wir wieder versammelt sind heute Morgen zu dem Thema Christsein in antichristlicher Zeit. Und ich möchte dazu mit uns das ganze Kapitel 2. Timotheus 3 betrachten. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne zur Hand nehmen. Ist immer empfehlenswert, da haben Sie mehr davon. Sonst da hinten stehen noch rote Bibeln im Regal. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Der Verfall des Glaubens in der Endzeit und das Vorbild des leidenden Apostels sind hier die Abschnitte überschrieben in meiner Bibel. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Soweit einmal. Wir werden jetzt natürlich nicht alles beleuchten können in der Kürze, aber einige Streiflichter daraus. Ich möchte zunächst einmal etwas sagen über den Glaubensverfall in der Endzeit. Das sind ja die ersten Verse, die wir hier gehört haben. Dann aber vor allem, wie können wir als Christen in der antichristlichen Zeit leben? Das Wort Gottes sagt hier, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Im Griechischen steht Kairoi Chalepoi, das heißt wörtlich wilde Zeiten oder sogar besessene Zeiten, wo die Menschen zügellos und auch vom Okkultismus besessen sein werden, dämonisiert, kann man auch sagen, also wo eine schlimme, zügellose Zeit auftreten wird. Wir haben ein Beispiel davon, wenn wir einmal gucken, wie es heute so bei den Techno-Partys abgeht, wo also Menschen in wilder Zügellosigkeit sich gebärden. Und so ist auch im Okkultismus, gerade als wir wieder herfuhren, haben wir überall Plakate gesehen, Esoterik-Tage. Und das wird dann noch als Gesundheitstage getarnt, aber es sind also Praktiken, die den Menschen in Verbindung mit satanischen Mächten führen. Man kann geradezu sagen, was immer wieder groß in Städten erscheint, Esoterik-Tage und Erotikmessen. Das ist heute der letzte Schrei und das ist ein Zeichen der Endzeit, Zustände wie in Sodom und Gomorra, was auch Hand in Hand geht. Ja. Wird fast auch gleich geschrieben, Esoterik, Erotik. Diese Dinge werden ja alle pervertiert von Satan. Das heißt, die Esoterik ohnehin und die Erotik, was an sich nur in die Ehe gehört, im positiven Sinne, das wird alles auf eine schlüpfrige, perverse und sündhafte Ebene gezogen. Schlimme, besessene Zeiten in der Endzeit. Denn die Menschen, und es kommen viele Beispiele, ich kann nicht auf alle eingehen, sie werden viel von sich halten. Auch Hochmut ist dann gleich genannt. Wie viel Stolz ist heute da? Und die Politiker, sie loben sich ja immer. Wir haben die beste Arbeit geleistet. Da gehört das geradezu zum Programm. Als Christen wollen wir das nicht tun. Wollen wir nicht von uns höher halten als vom anderen, sondern praktisch uns unter unsere Mitbrüder und Schwestern stellen. Das widerstreitet unserem alten Ich, aber nur das ist der Weg Jesu, der selber sanftmütig und demütig war. Seine Last ist leicht, ist nicht schwer. Sanftmut und Demut. Aber sie werden viel von sich halten. Sie werden geldgierig sein. Auch das ist heute sehr verbreitet. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Text geschrieben, den möchte ich Ihnen einmal vorlesen. Geldgier ist ja auch eine Anfechtung für Christen und für christliche Werke. Ja, und ich habe da einiges beobachten müssen und möchte Ihnen das mal vorlesen. Das ist interessanterweise im Gegensatz zu vielen anderen Artikeln von mir in keiner christlichen Zeitschrift abgedruckt worden. Deshalb lese ich es Ihnen heute mal bewusst vor. Und das müssen wir uns auch immer wieder selber sagen lassen, was ich jetzt hier auch geschrieben habe. Ich habe es in satirischer Form geschrieben, soll etwas lustig sein, aber es ist doch ein tiefer Ernst dahinter. Nicht klappern, sondern rascheln. Ein durchaus ernst gemeinter satirischer Kommentar über kontraproduktive Kollektenpredigten. Sie wissen, was eine Kollektenpredigt ist? Bitte spendet und so weiter, ja? Ich lese einfach mal vor, sonst wird es noch länger. Bei der Kollektenpredigt geht es ums Geld, um viel Geld, um immer mehr Geld. Und weil es heute um immer mehr Geld geht, wird die Kollektenpredigt immer länger. Manchmal so lang, dass sie länger ist als die eigentliche Predigt. Spätestens dann merken einige Zuhörerinnen und Zuhörer unter der Geldkanzel, dass manchen Rednern nicht ihr Seelenheil wichtig ist, sondern ihr Sparschwein. Wurde nirgends abgedruckt, aber ich lese trotzdem weiter. Absurd? Fragezeichen, leider nicht, sondern eine immer häufiger vorkommende Beobachtung auch bei christlichen Veranstaltungen verschiedener Prägung. Da werden die tollsten Sprüche aufgeboten, um an das Ersparte der andächtig lauschenden Gläubigen zu gelangen. Eine Kostprobe, die ich vor einiger Zeit selber zu Ohren bekam, lautete so. Das ist ein Zitat, habe ich so gehört, in einer Stadt hier nicht weit entfernt. Die Bläser sollen bei der Kollekte leiser spielen, damit man es hört, wenn einer Münzen klappern lässt. Es soll nicht klappern, sondern rascheln. Kommentar eines Besuchers hierzu. Ich habe nicht wegen, sondern trotz dieser Kollektenansprache etwas gespendet. Die Leute sind auch nicht dumm, ne? Auch auf die emotionale Tränendrüse wird kräftig gedrückt. So etwa, wenn gesagt wird, wenn Sie wollen, dass diese jungen Leute ihre Ausbildung für den Gemeindedienst nicht abschließen können, dann spenden Sie bitte nichts. Emotionale Tränendrüse, habe ich auch gehört. Und den Höhepunkt alles bisher Erlebten bildete eine Gymnastikeinlage während des Missionsfestes eines bisher sehr gesegneten Werkes. Der Redner, ein ziemlich bekannter Vertreter der frommen Szene, rief die Menschenmenge dazu auf, Arm- und Fingergymnastik zu betreiben, diese in der Hosentasche fortzusetzen, es ging 5 Minuten alles, ja, diese Show, diese in den Hosentaschen fortzusetzen, den Geldbeutel herauszuziehen und dann die Fingergymnastik bei den Geldscheinen zu intensivieren, indem man sie ergreift und in den Kollektenbeutel wirft. Allgemeines Gelächter war die Folge. Mir aber war wie manchen anderen das Lachen vergangen. Keineswegs aus Geiz oder fehlendem Humor, den habe ich durchaus, den Humor, sondern wegen der oberflächlichen und abstoßenden Art, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und das auch noch im ganz buchstäblichen Sinne aus der Tasche ziehen, ja, mit der Gymnastik. Ich fragte mich wirklich, erhofft man sich mit solcher Manipulation und Volksbelustigung eine Gabe für einen geistlichen Dienst? Für wie dumm und abgestumpft hält man die Gläubigen denn eigentlich? Warum soll denn hingegen heute nicht mehr möglich sein, was sich in früheren Zeiten bewährt hat? Man weist auf den Zweck der Kollekte hin und bittet mit knappen und sachlichen Worten um eine freiwillige Gabe unter Gebet, ohne Tralala, Show und peinliche Schnörkel. Es heißt zwar in der Schrift, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, 2. Korinther 9, Vers 7, aber diese Fröhlichkeit bezieht sich nicht auf seichte Unterhaltungseffekte und gruppendynamische Manipulation, das ist es nämlich, sondern auf die Freude des Herzens bei der Gabe für einen geistlichen Dienst. Alles andere ist abstoßend und damit kontraproduktiv, bringt gerade das Gegenteil. Und das heißt, Menschen, die nachdenken, spenden nicht mehr, sondern weniger oder gar nichts, wenn sie sich überrumpelt fühlen. Das zeigt auch die Erfahrung. Ich kenne ein Missionswerk, bei dessen Veranstaltungen überhaupt nie von Geld die Rede ist und das doch genügend bekommt. Einfach deshalb, weil Menschen die Notwendigkeit und die geistliche Zielsetzung dieser Arbeit erkennen. Gott legt dem Einzelnen die Bedürfnisse seiner Diener und Werke aufs Herz, auch ganz ohne Drängen und Manipulation. Und jetzt kommt noch ein ironischer Schluss, aber zum Nachdenken. Falls aber manche Veranstalter nach dem Gelesenen immer noch meinen, nicht ohne Sprüche bei ihren Kollektenansprachen auskommen zu können, können sie vielleicht folgenden Spruch noch verwenden, der mir bei der Beschäftigung mit diesem Thema eingefallen ist. Jetzt hören Sie genau hin. Stellen Sie Ihr Testament auf uns aus. Wir sorgen dann auch baldmöglichst für Ihre Beerdigung. Das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Gott sei Dank nicht. Aber das wäre natürlich die Spitze noch der Zügellosigkeit, auch auf dem Gebiet. Nein, gerade als Christen sollten wir von solchen Dingen wieder wegkommen und den Herrn Jesus ins Zentrum stellen und nicht das Geld oder die materiellen Dinge. Geldgierig sein, hoffentlich nicht in unseren Kreisen. Wir müssen uns da auch immer selber prüfen, auch ich und jeder von uns. Prahlerisch, mit den eigenen Werken wird angegeben, ja. Wie viel habe ich geleistet? Man kann auch frommprahlerisch sein fürs Reich Gottes. Unser Werk tut am meisten und lauter solche Aussagen kann es ja auch mal geben. Nein, sondern in aller Demut. Es gibt auch manche Heilungsgottesdienste, da werden die Zahlen der Geheilten veröffentlicht, während im Jakobusbrief steht, die Ältesten sollen kommen ins Kämmerlein und Sünden sollen bekannt werden und dann soll er gesalbt werden und dann kann er auch gesund werden. Aber nicht jetzt mit großen Zahlen hier und Sensationen noch Geld mache. Da gibt es manche Missbräuche. Bis hin zum Wohlstandsevangelium und ähnlichen Botschaften, dass einem Christ immer gut gehen sollte und wenn er nicht richtig glaubt, geht es ihm schlecht und solche Irrlehren, da sollten wir nicht drauf hereinfallen. Hochmütig, Lästerer ist hier genannt. Die Gotteslästerung ist ja heute erlaubt. Das war ja so die Reihenfolge. In Deutschland zum Beispiel zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben, dann die Pornografie, dann die Abtreibung und jetzt folgen sämtliche sexuellen Perversionen, angefangen von Homosexualität, Lesbianismus, über Polygamie ist ja auch schon im Gespräch. Und natürlich auf der anderen Seite Abtreibung, Euthanasie-Diskussion jetzt, den Mensch töten können, aktive Euthanasie oder Sterbehilfe, wie man es auch nennt. Sicherlich, es gibt Situationen, wo Menschen so unheilbar krank sind und Schmerzen leiden, dass man das Leben jetzt nicht künstlich verlängern sollte mit allen möglichen Apparaten. Das wäre dann der natürliche Tod. Da kann heute medizinisch verlängert werden. Wenn der Mensch dann das selber nicht wünscht und wenn es keine Aussicht auf Heilung gibt, wenn die Schmerzen unerträglich sind, würde ich auch sagen, dann lasst ihn doch auf natürliche Weise sterben. Das ist keine Tötung. Etwas anderes ist, wenn man dann dem Menschen Gift praktisch gibt, ja, und denkt, er muss es selber noch beschleunigen müssen. Das ist dann aktive Euthanasie oder auch Tötung. Aber ich habe von der Gotteslästerung gerade hier gelesen. Corpus Christi ist ja ein Beispiel, wo unser Heiland in unverschämtester Weise verspottet wird, als Trunkenbold und Homosexueller hingestellt und all solche Dinge. Es ist unvorstellbar. In früheren Jahrhunderten, bei aller Kritik an diesen kirchlichen Zuständen, die es auch dort gab, wäre aber so etwas nicht möglich gewesen. Und auch nicht im Staat. Da war die Gesellschaft doch noch mehr vom christlichen Glauben geprägt, als wir es heute in der Endzeit erleben müssen. Den Eltern ungehorsam ist genannt. Das wurde ja regelrecht gefordert durch die sogenannte antiautoritäre Erziehung. Ja, lass doch die Kinder machen, wie sie wollen. Wir brauchen ihnen ja nicht Strafe geben. Und heute ist ja sogar verboten, dass man sie überhaupt berühren darf, ja, mit dem Strafen gewissermaßen. Wo führt das alles noch hin?
Man darf auch andere Dinge, entwürdigende Dinge, zum Beispiel Fernsehentzug ist auch verboten.
Inzwischen.
Sagen, hör auf Strafe, du darfst nicht Fernsehen, ist auch verboten.
Das war mir jetzt nicht bekannt. Aber man sieht, wo das hinläuft. Ich bin auch nicht für die Prügelstrafe jetzt in dem Sinne. Das wäre ja Sache, die nur im alleräußersten Notfall vielleicht mal angemessen ist. Ein Klaps auf den Po sagt man auch. Natürlich nicht auf den Kopf oder andere Teile, das ist ganz klar. Aber die ganzen Generationen vor uns haben an sich damit ihre Kinder zu ordentlichen Menschen erziehen können. Jetzt nicht nur damit, aber dass das auch nicht gefehlt hat. Und Naja, ich will jetzt über die heutige Regierung nicht viel sagen in dem Zusammenhang, aber es ist die antiautoritäre Generation, die jetzt an den Schaltzentralen der Macht sitzt. Auch bei den Gerichten, bei den politischen Organisationen, nicht überall gleichermaßen jetzt, ja, verstehen Sie mich nicht falsch, aber beim Bundesverfassungsgericht haben wir ja manche Urteile gehört, wo deutlich wurde, dass das nicht mehr mit der Bibel übereinstimmt, angefangen von der Abtreibungsgesetzgebung über manches andere. Und hier gilt ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wo es im Widerspruch steht zum Worte Gottes. Den Eltern ungehorsam dagegen liegt natürlich Segen darauf, wenn wir Gott ehren und eben nicht lästern und wenn wir die Eltern ehren, soweit es mit Gottes Wollen übereinstimmt. Natürlich, das gilt auch für Kinder schon. Wenn die Eltern sagen, du musst jetzt da mal was klauen und so, dann sollen die Kinder das ablehnen und sagen, das stimmt nicht mit Gottes Willen überein. Das sind so die Grenzen, ja, dass wir die 10 Gebote etwa auch als Kinder schon zum Maßstab nehmen dürfen und sollen. Undankbarkeit. Wer betet denn heute noch beim Essen, ja, zum Beispiel? Wir haben uns zur Angewohnheit gemacht, vor dem Essen Gott zu danken und auch nach dem Essen. Aber wer dankt und betet heute noch beim Essen? Das ist ein kleines Beispiel für Dankbarkeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass es uns noch so gut geht. Gottlos werden sie sein, lieblos. Die Liebe wird in vielen erkalten, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, sagt der Herr Jesus voraus. Heute herrscht ja die Ellbogengesellschaft, nicht nur im Beruf, auch schon in der Schule und in anderen Bereichen. Hauptsache ich habe gute Noten und Hauptsache ich mache Karriere. Lieblosigkeit gegenüber dem Nächsten sollte bei uns auch nicht so sein, sondern Nächstenliebe, ja sogar Feindesliebe ist uns vom Herrn geboten und vorgelebt worden. Noch am Kreuz hat er für seine Henker gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unversöhnlichkeit, das ist etwas ganz Schmerzliches. Vor allem, wenn man selber versöhnlich ist und der andere Teil nicht, dann merkt man es mal ganz konkret, wie schlimm das ist. Deshalb sagt ja Gottes Wort realistisch, ihr Lieben, so viel es an euch liegt, in eurer Möglichkeit, haltet mit allen Menschen Frieden. Von unserer Seite aus sollen wir es versuchen, auf den anderen immer wieder zugehen, mit gewissem Wissen und Gewissen vor dem Herrn. Nur wenn der andere das nicht will, was tun wir dann? Wir können für ihn beten, aber zwingen können wir nicht. Man denkt auch hier an das Meer von Scheidungen, Trennungen, jetzt auch zwischen Ehepaaren, aber auch sonst zwischen Menschen, auch Spaltungen in Gemeinden, Unversöhnlichkeit überhand nimmt. Ein schmerzliches Kapitel. Und in der Endzeit nehmen diese Dinge nicht ohne Grund zu, weil die Liebe in vielen erkalten wird. Und sie werden nur noch an sich denken, viel von sich halten. Das hängt alles miteinander zusammen, merken Sie es. Der Egoismus, auch in vielen Ehen schon. Dagegen sagt die Schrift, soll den anderen höher achten als euch selbst. Verleumderisch, Verleumdungen nehmen überhand, auch zwischen Christen. Ich habe auch schon eine Menge davon erfahren müssen, bei anderen schon gehört, was so über Dritte gesagt wird oder was auch über einen selber manchmal alles gesagt wird. Und wie gehe ich denn, wenn ich betroffen bin als Christ, mit übler Nachrede und mit Verleumdung um? Dazu habe ich mir auch mal einige Gedanken gemacht. Die möchte ich Ihnen vortragen. Ich habe das auch mal in einige Punkte hier so formuliert. Üble Nachrede und Verleumdung nehmen auch in christlichen Kreisen zu. Ungeprüfte Behauptungen, pauschale Verdächtigungen, böswillige Gerüchte bis hin zum Rufmord sind keine Seltenheit mehr. Wenn ich selbst betroffen bin, wie kann ich dann als Christ mit einer solchen Situation umgehen? Dazu einige Gedanken. Erstens, ich kläre ehrlich vor Gott und vor mir, was von den Anschuldigungen begründet ist und was nicht. Zweitens, wo wirkliche Schuld vorliegt, bekenne ich diese vor Gott und tue Buße darüber. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, nämlich Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Also es kann ja sein, dass wirklich etwas dran ist, dann gilt nur der Weg, Buße zu tun. Ja, das darf man nicht einfach übergehen und sagen, ist alles erfunden, wenn was vorliegt. Drittens, ich darf wissen, wo Schuld vergeben ist, haben andere Personen nicht das Recht, diese immer wieder hervorzuholen. Wie gern tun das Menschen, ja, über andere herziehen, um sich selber reinzuwaschen. Das ist ja das alte Spiel. Ja. Das war ja schon im Paradies so. Adam sagte, Eva hat mir die Frucht gegeben. Eva sagte, die Schlange hat mich verführt. Und noch schlimmer, die Schlange, die du Gott geschaffen hast. Gott selber ist schuld am Sündenfall, so wird gesagt von Eva im Grunde. Die Schlange, die du geschaffen hast. Ja, schrecklich. Und die Vertreibung aus dem Paradies war die Folge. Man kann nie bei sich selber sehen, ich bin doch verführt worden, Eva selber oder Adam. Adam hat sich auch verführen lassen, er hätte ja nicht der Stimme seiner Frau in der Sache gehorchen müssen, aber er hat es getan. Jeder ist da selber verantwortlich vor Gott, man kann das nicht auf den anderen schieben. Aber es gilt, wo Schuld vergeben ist, haben andere Personen nicht das Recht, diese immer wieder hervorzuholen. Und viertens, wo nun falsche Gerüchte, Übertreibungen oder Lügen im Umlauf sind. Übertreibung ist ja auch so ein Beispiel. Es kann vielleicht ein bisschen was geschehen sein und dann wird es aufgebauscht und noch was dazu gedichtet. Es ist keiner ohne Schuld, aber dann beim anderen, die Schuld wird groß gemacht und bei sich selber macht man sie vielleicht so klein. Ja. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich brauche keinen Gott, ich bin doch gerecht, ich habe keine Schuld. Das ist sowieso sogar sehr verbreitet heute. Oh, wie sündig ist dieses Denken, das ist der Hochmut und das ist die schlimmste Sünde vor Gott, wenn man nicht mehr erkennt, dass man selber Sünder ist. Es ist keiner, der ohne Sünde ist, sagt die Heilige Schrift. Lesen Sie mal das Kapitel Römer 3, das ganze Kapitel handelt darüber. Keiner kann sagen, er sei vor Gott gerecht von Natur aus, nur durch das Blut des Lammes, Jesu Christi, können wir gereinigt werden, nicht von uns selber. Wo aber nun falsche Gerüchte, Übertreibungen oder Lügen im Umlauf sind, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schweige dazu, nach dem Vorbild Jesu, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde, 1. Petrus 2,23. Er hat nicht zurückgegeben, was man auf ihn gelegt hat. Er hat es nicht zurückgeschlagen, er hat nicht zurückgescholten, sondern hat es mit sich machen lassen als das unschuldige Opferlamm. Wir haben es auch gestern gehört, dass er wirkt ist. Zu unserer Seelenseligkeit. Ich kann dazu schweigen. Ich kann sagen, ich lege es in Gottes Hand. Lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun, sagt uns auch das Wort Gottes. In der Praxis nicht leicht, das gebe ich zu. Aber was nützt es denn, überall sich rechtfertigen zu wollen? Man kommt nie an das Ende. Die Gerüchte laufen viel schneller, als die Richtigstellung überhaupt noch laufen kann. Ich erlebe das auch und wir legen es in Gottes Hand und sagen, Herr, du bist der gerechte Richter, du weißt alles und du kannst alles beurteilen und auch lenken. Das Schlimme ist nur, dass die Menschen auch vor Gott schuldig werden, die ungeprüfte Dinge weitergeben und die über andere herziehen und über die Sünden der anderen Dinge ausbreiten. Üble Nachrede ist genauso eine Sünde wie die Sünde selber, über die geredet wird. Ist uns das klar? Seien wir da vorsichtig. Ich sage es auch an mich selber. Manchmal ist die Zunge sehr schnell und man kann Dinge nicht mehr zurücknehmen. Die Zunge ist ein böses, giftiges Glied, sagt uns auch der Jakobusbrief. Sie zündet ein Feuer an, das man nicht mehr löschen kann. Möge der Herr uns da gnädig sein. Also ich kann dazu schweigen, wo Verleumdungen im Umlauf sind. Ich kann aber auch dazu Stellung nehmen. Ja, manchmal muss ich es sogar tun. Und zwar dann, das ist der fünfte Punkt, wenn die Wahrheit so sehr entstellt wird, dass nicht nur ich Schaden nehmen würde, sondern vor allem die Sache Gottes, in dessen Dienst ich stehe. Darum geht's. Dann muss man manchmal Stellung nehmen. Wegen mir selber oder dem einzelnen Menschen selber wäre es jetzt nicht so entscheidend, aber das Reich Gottes darf keinen Schaden nehmen durch solche Dinge. Dann muss eine Stellungnahme erfolgen. Und sechstens, die Stellungnahme meinerseits erfolgt völlig sachlich und in der Liebe Christi. Nichts hinzutun oder hinwegtun, sondern sachlich, objektiv und in der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 14. Und siebtens, bei allem darf ich wissen, nicht in der Hand von Menschen liegt das letzte Urteil, sondern in der Hand dessen, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk. 1. Petrus 1,17. Wir dürfen das Gericht getrost Gott überlassen. Kommen wir zurück zu 2. Timotheus 3. Kurz auf und dann wieder zu. Als nächstes ist genannt Zuchtlosigkeit und Wildheit, haben wir schon einiges dazu gehört. Und dass die Menschen dem Guten Feind sein werden. Sie werden das Böse mehr lieben als das Gute. Ich möchte jetzt die negativen Dinge nicht so weit ausmalen, möchte es kurz machen. Verrat wird überhand nehmen, auch für zwischen Christen. Manche haben sie erleben müssen, im Osten zum Beispiel in der Verfolgungssituation, auch in der DDR, in der ehemaligen, dass Menschen sie verraten haben. Gute evangelistische Pfarrer haben Verräter in den eigenen Reihen nachher entdecken müssen. Und es zeugt von Größe, wenn man diesen vergeben kann, wenn sie ihre Schuld bereut haben. Aber das wird zunehmen, auch unter dem Antichristen. Die nächsten Angehörigen können sogar Verräter sein. Man weiß es dann nicht genau, wenn jemand nicht gläubig ist in der Familie. Unbedacht, aufgeblasen. Und dann kommt hier einiges über die Wollust oder die Lüste, die sie mehr lieben als Gott. Wenn man die heutigen Fernsehsender so liest, wir selber haben ja keinen Fernseher, aber man sieht ja in den Zeitungen manchmal, was da alles so läuft, dann kann man sich nur erschaudern vor dem, was heute alles erlaubt ist und was schon Kinder im Grunde sehen können. Ich bin dankbar, dass ich schon in den 50er Jahren geboren bin, wo das noch nicht so schlimm war. Aber ich weiß nicht, was mit den heutigen Kinderseelen alles geschieht, die Dingen ausgesetzt werden, die sie überhaupt noch nicht verarbeiten können. Auch über Internet. Nicht? Ich denke, ich muss das nicht weiter ausmalen. Und wir sollten hier also wirklich beten, auch für unsere Kinder. Die Menschen der Endzeit lieben die Lüste mehr als Gott. Sie haben nur noch den Schein der Frömmigkeit. Heuchelei nimmt auch überhand. Und da gilt es manchmal, das Auge auszureißen, das einen zu Fall bringen will, dass wir nicht zu Heuchlern werden. Und die Dinge, die einen zur Sünde verleiten, dass man die wirklich absperrt. Ja. Da manche ist übers Auge anfällig, vielleicht für sexuelle Reize, eine Gefahr vor allem für Männer. Frauen, die sind mehr für okkulte Dinge anfällig im Schnitt. Ja, die meisten Medien, spiritistischen Medien, sind ja Frauen, ja nicht alle, Gott sei Dank. Aber es sind solche Gefahren, die es für jedes Geschlecht vielleicht noch spezifisch in verstärktem Maße gibt, obwohl das auch durcheinander läuft heute. Alkohol ist eine große Not für viele Menschen. Überhaupt die ganzen Süchte und mit der ganzen Techno-Szene hängt ja auch die Einnahme von Ecstasy-Pillen zusammen. In unserer Logos-Reihe haben wir auch ein Heft über Techno-Musik. Und da ist ja einiges beschrieben, wie also das geradezu dazugehört, diese Drogeneinnahme, damit man sich in einen Rausch tanzt und nicht merkt, wenn man müde wird. Der Körper wird praktisch überlistet. Ja. Es kommt in einen Rausch und dann die sexuelle Enthemmung und dann der Alkohol und der Mensch wird ein völlig haltloses Objekt. Welcher Mächte, das dürfen Sie raten. Im Grunde ist es das Gleiche, die gleichen Tänze in den afrikanischen Kulten, wo sie sich in Trance, in Ekstase, in Besessenheit hineintanzen und Opfer der Dämonen werden und für Gott verloren gehen, wenn nicht Umkehr geschieht. Also Satan weiß schon sehr genau, wie er heute die Leute fangen kann. Heuchelei, auch eine Gefahr. Wir sollten uns da immer wieder selber vor dem Herrn prüfen, sind wir echt in unserem Glauben oder machen wir uns selber und den anderen etwas vor. Es gibt bei Gießen einen Ort, der heißt Heuchelheim. Da war auch manchmal sein Spaß getrieben mit diesem Namen, aber da wohnen auch nicht lauter Heuchler. Heuchelei kann überall stattfinden, an jedem Ort, in jedem Herzen. Und wir sollten uns auch nicht frömmer geben, als wir sind, denn da fängt die Heuchelei auch schon an. Aber wir sollten, wenn wir uns schon fromm geben, auch diesen Glaubensstand haben, denke ich. Aber nicht aus eigener Kraft, das ist die Gnade des Herrn. Christus in uns ist das Geheimnis, nicht unsere eigene Werkgerechtigkeit. Das wäre Selbsterlösung und damit gehen wir verloren. Denn der Herr schenkt uns auch seine Kraft. Es heißt ja hier, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Warum nehmen wir nicht die Kraft des Herrn für uns in Anspruch? Und leben aus seiner Gnade und seiner Bevollmächtigung. Heuchler aber soll man meiden, heißt es hier noch. Dann wird beschrieben, wie sie sich in Häuser einschleichen. Was da alles im Einzelnen geschieht, möchte ich jetzt hier nicht ausführen. In Vers 6. Und in Vers 7 ist nochmal ein weiterer Gedanke, die immer neue Lehren aufstellen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Kennen wir das heute auch? Menschen, die immer auf neue Lehren aus sind, aber nie zur Erkenntnis kommen. Denken Sie mal an die philosophische Richtung des Neomarxismus. 68er Schule, Frankfurter Schule, Studentenrevolution. Da ist das geradezu zum Programm geworden. etwa von dem Philosophen Habermas. Er hat ja gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Wir sind immer nur in der Diskussion. Und Wahrheit wird immer durch Diskussion gefunden. Das hat ja schon bei Hegel angefangen. Es gibt die These, dann kommt eine Antithese. Und das wird zusammengebunden zu einer Synthese. Und dann ist die Synthese wieder eine These, da gibt es wieder eine Antithese. Also es wird immer weiter erörtert, aber eine Offenbarung Gottes, die gibt es da nicht mehr. Nicht? Und das ist dieser relativierende Gesprächsdiskurs. Und das hat heute die Gesellschaft übernommen. Und das ist in manchen politischen Gruppen sehr stark, gerade auch bei den heutigen Grünen, dass sie ja immer wieder gesagt haben, wir sind diese Kinder der 68er Studentenrevolution, wo es keine absolute Wahrheit eines Gottes mehr gibt, sondern unsere Gebote, die zimmern wir uns selber nach unseren Bedürfnissen, die Philosophie von Marcuse vor allem, die Bedürfnisgesellschaft. Das ist heute durchgedrungen, bis hin schon zu den kleinsten Kindern. Es geht nur noch um die Bedürfnisse, nicht mehr um die Ordnungen Gottes für viele. Und das steht hier vorausgesagt, vor 2000 Jahren im Wort Gottes, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Ist doch schrecklich, ja? Sie haben keine Basis, kein Fundament, keinen rettenden Glauben, sondern sind immer auf der Suche und kommen nie ans Ziel. Arme Menschen, für die dürfen wir auch beten und ihnen sagen, es gibt einen Ort der Geborgenheit. Jesus Christus und sein Wort, das er uns geschenkt hat. Hier können wir Orientierung finden und Trost im Leben und im Sterben. Sie werden aber damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Bevor ich nun zu dem positiven Teil komme, möchte ich Ihnen auch noch mal etwas vortragen. In 30 kurze Sätze, die ich so überschrieben habe, 30 Gründe, Sünde zu hassen und zu lassen. 30 Gründe, Sünde zu hassen und zu lassen. Vielleicht hilft das manchem, dass wir sehen, dass Sünde sich nicht lohnt, dass es ein Ekel ist vor Gott und auch vor mir selber letztendlich. Ich habe das mal im Englischen gefunden und habe es dann übersetzt, etwas verändert und gekürzt, diese 30 Gründe, und möchte es Ihnen jetzt einfach kurz vortragen. Warum sollen wir Sünde hassen und lassen? Erstens, weil ein wenig Sünde zu mehr Sünde führt. Die Sünde hat immer das in sich, Steigerung zu erleben. Zweitens, weil meine Sünde Gottes Bestrafung herausfordert. Gott kann Sünde nicht ungestraft lassen. Nichts Unreines kann in seine Gemeinschaft kommen. Drittens, weil die Zeit, die ich zum Sündigen verwende, für immer verloren ist. Verlorene Zeit. Nachher bleibt nur die Leere zurück. Viertens, weil meine Sünde Gott, der mich liebt, niemals gefällt, sondern ihn immer betrübt. Ich mache damit Jesus traurig. Es gibt ja heute eine Bewegung bei jungen Menschen vor allem. Was würde Jesus dazu sagen? Oder what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Dass wir uns das fragen, wenn ich etwas tue, was vielleicht nicht recht ist, was würde jetzt Jesus tun oder dazu sagen? Er würde traurig darüber sein. Aber hoffentlich kann er froh sein über das, was wir tun. Das wünsche ich jedem von uns. Fünftens, weil meine Sünde eine große Last auf meine Seelsorger legt. Sünde bekennen mit Hilfe eines Seelsorgers, das kann ja eine Hilfe sein und auch er muss diese Last mittragen. Ja. Sechstens, weil meine Sünde mit der Zeit immer mein Herz beschwert. Je mehr Sünde, umso schwerer wird es einem ums Herz. Das Gewissen wird belastet. Siebtens, weil ich tue, was ich nicht tun sollte. Achtens, weil meine Sünde mich immer zu weniger macht, als ich sein könnte. Ich kann nie die Herrlichkeit des Glaubens richtig erfahren. Ich bin immer so auf der Stufe, im schlimmsten Fall eines Tieres, das nur seinen Trieben lebt und gerade tut, was ich will, auch wenn es noch so sündig ist. Ich mache mich zu weniger, als ich bin, nämlich Gottes Ebenbild soll ich ja sein. Neuntens, weil andere Menschen, einschließlich meiner Familie, unter den Folgen meiner Sünde leiden. Der Ehepartner, die Kinder, es gibt dann sogar oft Trennungen und Scheidungen wegen Sünden. Kann es alles geben. Zehntens, weil meine Sünde den, der Gott fürchtet, betrübt. Wenn andere das mitbekommen, auch in der Gemeinde werden sie traurig. Das kann ja bis hin zur Gemeindezucht führen und zum Ausschluss. Bei krasser Sünde, die andere mit verführen würde, ja, Dann soll das und nur dann soll das geschehen. 11. Weil meine Sünde die Feinde Gottes jubeln lässt. Ich gebe der Welt ein Schauspiel und die sagen, guck mal, der will Christ sein und hat das und das getan. Da können wir es ja auch tun, die jubeln dann richtig. Ein schlechtes Vorbild ist man dann, soll man aber nicht sein. 12. Weil Sünde mich betrügt, indem sie mich glauben lässt, ich hätte gewonnen, während ich in Wirklichkeit verloren habe. Ich habe keinen Gewinn davon, ich verliere nur. 13. Weil Sünde mich davon abhalten kann, mich für geistliche Aufgaben zu qualifizieren. Sie blockiert mich in meinem geistlichen Leben und blockiert damit auch meinen Dienst. Ich habe keine Vollmacht mehr dann für geistliche Aufgaben. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir an sich sündlos wären, aber wenn Sünde geschehen ist, dann soll sie vergeben werden. Wir sollen sie nicht zurückhalten, sondern zum Herrn bringen. 14. Weil die vermuteten Wohltaten meiner Sünde niemals die Folgen des Ungehorsams aufwiegen können. Was können zum Beispiel Folgen der Sünde sein? Auch jetzt im leiblichen Bereich kann es bis hin zu Krankheit und Tod führen. Denken Sie an AIDS durch außerehelichen Geschlechtsverkehr als ein Beispiel. Oder denken Sie an Gefängnisstrafen für Menschen, die ein Verbrechen begangen haben. Das müssen Sie ausbaden, die Folgen der Sünde, die gehören dann dazu. 15. Weil das Bekennen meiner Sünde ein schmerzhafter Prozess ist und ich muss sie doch bekennen. Es demütigt einen, ja, wenn man Sünde bekennt, vor Gott und auch Seelsorger. 16. Weil Sünde ein sehr kurzes Vergnügen ist, gemessen an der ewigen Verlorenheit. Unvergebene Sünde führt zur ewigen Trennung von Gott, zur ewigen Verdammnis. Sie muss vergeben werden. Ein sehr kurzes Vergnügen. 17. Weil meine Sünde andere beeinflussen kann zu sündigen. Hier wieder der schlechte Vorbildcharakter. 18. Weil meine Sünde andere davon abhalten kann, Jesus Christus kennenzulernen. Auch hier wieder schlechtes Vorbild. 19. Weil Sünde das Kreuz leicht nimmt, an dem Jesus starb, um meine Sünde wegzunehmen. Billige Gnade, hat ja Bonhoeffer gesagt. Ja, und die Gnade Jesu ist aber so groß, dass sie ihn das Leben gekostet hat. Und Sünde nimmt das Kreuz leicht, wenn man mutwillig sündigt. 20. Weil es unmöglich ist, zu sündigen und zur gleichen Zeit von ganzem Herzen Gott nachzufolgen. Das ist ein Widerspruch im Leben, der dann entsteht und der es schwer macht, dann wirklich Jüngerin und Jünger zu sein. 21. Grund, weil Gott es vorzieht, nicht auf die Gebete derjenigen zu hören, die ihre Sünde hegen und pflegen. Da kommt dann ein Stillstand, da kommt wirklich eine Wand zwischen Gott und den Menschen, wo Sünde gehegt und gepflegt wird und nicht vergeben ist. 22. Grund, weil Sünde meinen guten Ruf zerstört und mir die Kraft raubt, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Wie oft ist schon der Ruf zerstört worden, auch von Christen, wenn Sünde publik wurde. 23. Grund, weil schon andere, die ernsthafter als ich im Glauben waren, von ihren Sünden zerstört worden sind. Das abschreckende Vorbild von anderen, die kaputt gegangen sind durch ihre Sünden, die vielleicht auf der Straße dann gelandet sind und wo auch immer. Selber durch eigene Sünden. Es kann auch andere Schuld von anderen Menschen manchmal sein, ja, aber auch oft eigene Schuld kann eine Rolle spielen. 24. Grund, weil die Bewohner des Himmels und der Hölle alle die Torheit dieser Sünde bezeugen werden. 25. Grund, weil Sünde und Schuld Geist und Körper verletzen können. 26. Weil Sünde vermischt mit Dienst für Gott die Sache Gottes wirkungslos macht. Da wird der Dienst irgendwie so gebrochen, ja, angefochten und es ist nicht die wirkliche Vollmacht da, die Reinheit des Herzens. 27. Grund, weil dem Leiden um der Sünde willen keine Freude oder Belohnung verheißen ist, dem Leiden um der Gerechtigkeit willen dagegen sehr wohl. Es gibt ja ein Leiden für Jesus und für seine Gerechtigkeit, da liegt Lohn darauf, aber nicht, wenn ich leide wegen meiner Sünde, wegen meinem Diebstahl oder was auch immer, oder Lüge, was es alles gibt. 28. Grund, weil meine Sünde Ehebruch mit der Welt ist. Ihr sollt nicht die Welt lieb haben, noch was in der Welt ist, sondern den Herrn. Und das ist die Priorität, Gott und nicht die Welt. 29. Grund, weil Sündigen bedeutet, Jesus Christus nicht zu lieben. Mit jeder Sünde zeige ich, ich liebe die Sünde mehr als Gott. Und das sollte ja auch nicht sein. Sollte abschreckend für uns sein, uns das vorzustellen, was wir hier Gott betrüben. Und 30. und letzter Grund, weil ich Gott versprochen habe, du sollst der Herr meines Lebens sein und nicht Satan mit seinen Sünden macht. Soweit zu diesen negativen Dingen in der Endzeit, und hoffentlich habe ich uns jetzt einige Gründe genannt, die uns davon abschrecken sollten, in der Sünde zu leben, zu beharren und sie zu pflegen. Nun aber gehen wir weiter in Vers 10 folgende. Das positive Vorbild hier des leidenden Apostels. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld. Der Apostel Paulus, er wiederum folgt ja dem Heiland Jesus Christus nach. Ja, und nur deshalb kann er Vorbild für andere sein. Und er schreibt ja hier an Timotheus, seinen Schüler, wenn man so nennen will, da war ja wohl noch ein recht junger Mann, wie aus den Briefen hervorgeht. Und das gilt aber genauso für uns, was hier steht. Die Nachfolge nicht nur des Apostels, sondern in erster Linie Jesu Christi, in der Lehre und im Leben, das gehört zusammen oder sollte zusammengehören. Das, was wir lehren und was wir leben. Das ist nicht immer einfach, vor allem nicht für die Lehrer und Prediger. Da kann man offen lassen, dass man nebenan hört. Im Nebenraum, nicht? Die Lehre ist oft schnell gesagt. Nicht? Wir und auch ich, wir können viel sagen. Und der Apostel Paulus selber sagt einmal, er möchte nicht anderen predigen und selber verwerflich werden. Das ist eine Gnade, wenn wir das auch selber erfüllen können, was wir anderen predigen. Ja, oft ist das Wort ja so gewaltig, und wenn wir es weitersagen, und ja, möge Gott Gnade schenken, dass wir einfach selber im Leben das auch erfüllen, was wir in der Lehre sagen. Ich selber tendiere deshalb dahin, auch nicht mehr zu lehren, als ich selber leben kann. Manche, die machen ja die Mauern so hoch für den Glauben und die Gesetze und die Zäune noch. Es gibt ja manche Prediger, richtige Gesetzesprediger, die andere damit zerstören im Grunde, weil sie ihnen so hohe Lasten auferlegen, dass Menschen kaputt gehen. Vielleicht haben sie auch schon solche Dinge gehört. Die stehen dann da als solche Glaubensriesen, und ich weiß nicht, ob die das selber wirklich alles erfüllen. Die sagen, ich nenne jetzt bewusst auch keine Namen. Aber wir sollten den Menschen keine größeren Lasten auferlegen, als wir selber zu tragen fähig und bereit sind. Auch in unseren Predigten. Ich sage jetzt bewusst auch an eigene Adresse und an die Adresse von dir und anderen Verkündigern des Wortes Gottes. Dass wir nur so viel auch weitersagen, was wir selber auch durch die Gnade Gottes tun können. Lehre und Leben. Nachgefolgt im Streben. Unser erstes Streben sollte ja die Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Und im Glauben, die Grundlage unseres Heils, in der Langmut, in der Geduld und in der Liebe. Die Liebe, die Grundlage alles ist. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ohne Liebe ist alles nichts. Nicht einmal der Glaube steht in 1. Korinther 13. Wenn es ein liebloser Glaube ist, ohne dem Nächsten zu dienen, ohne dem Nächsten Liebesdienste zu erweisen, dann ist dieser Glaube nichts. Der Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube ist sicherlich die Basis, aber er muss sich dann auswirken, sollte sich auswirken dann in der Nachfolge Christi. Und Nachfolge auch in den Verfolgungen, in den Leiden. Er nennt hier Antiochia, Ikonion, Lystra. Auch das kommt in antichristlicher Zeit ja vermehrt auf die Gemeinde zu, dass wir hier standhaft sind bis ins Ende. Sei getreu bis in den Tod oder bis an den Tod, wie auch übersetzt wird. So will ich dir die Krone des Lebens geben, Offenbarung 3. Das ist auch leicht gesagt, liebe Brüder und Schwestern. Möge der Herr auch uns und auch mir dazu Gnade schenken, wenn das dann soweit einmal sein sollte. Es könnte sein, dass wir, die wir noch vielleicht etwas jünger sind, in die antichristliche Verfolgung noch hinein müssen, wenn wir nicht entrückt werden. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, aber die Verfolgungen, die haben ja auch heute schon begonnen, auch in der vorantichristlichen Zeit. Ja, wo stehen wir eigentlich heute? Ich denke, man kann es schon sagen, zumindest in der vorantichristlichen Zeit. Und dass es so langsam hinübergeht oder auch schnell. Wir können es nicht sagen, weil Zeit und Stunde niemand weiß. Wachsamkeit gehört da auch dazu. Und dann erschütternd dieser Vers 12. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Dieses Müssen hat mich schockiert. Ja. Aber es ist realistisch, dass wir einfach auch darum wissen, dass wir das müssen und dass wir bereit sind und dann nicht schockiert sind, wenn es dann kommt. Denn warum erleiden wir Verfolgung? Weil wir dann im Gegensatz treten zum Welt- und Zeitgeist. Das ist schon Verfolgung, wenn wir nicht das alles mitmachen, was die Welt macht. Diese Vergnügungen in Anführungsstrichen und diese Lustbarkeiten und was es alles hier gibt. Bis hin, dass man dann vielleicht nicht so informiert ist wie andere, weil man jetzt nicht alles immer so verfolgt, vielleicht auch sich nicht den Verführungen des Bildes aussetzt und solche Dinge. Ich zum Beispiel weiß nicht, was da an Fernsehserien läuft, wenn die Leute mich darauf ansprechen. Ich denke, das ist nicht teils wichtig, dass wir wissen, was jetzt in Dallas oder Denver oder wie das früher hieß, oder Bonanza, das kenne ich noch in den 60er Jahren. Das waren ja noch harmlose Sachen relativ damals. Aber was heute alles läuft, da möge uns Gott vor diesen Dingen verschonen. Da sind wir aber schon Außenseiter, nicht? Da fängt auch schon die Verspottung zum Teil an. Aber ich habe es jetzt gemerkt, auch bei Nachbarn, da gab es immer wieder auch Schicksalsschläge und Todesfälle, die kommen dann zu den Christen. Da kam auch eine Nachbarin kürzlich, wollte dann von uns wissen, was die Bibel dazu sagt, warum ihr Mann jetzt so plötzlich gestorben ist und ob er bei Gott ist und wie das alles zu sehen ist. Sie kommen dann zu den Christen und sehen einfach, wer mit ihnen und für sie beten kann. Deshalb sollten wir auch getrost sein. Das steht auch hier. Aus allem diesem hat mich der Herr erlöst und wir können dann auch, wenn es Gott schenkt, Vorbilder und Helfer für andere sein. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger sie verführen und werden verführt. Das ist tröstlich zu wissen. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat, sollte ich sein der Erste, der zu Schanden ward. Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Dieses Lied sagt schon aus, der Herr wird die Seinen nicht aus seiner Hand fallen lassen. Keiner kann uns aus seiner Hand reißen, wenn wir im Glauben fest bei ihm bleiben. Und das Wort ist ja auch genannt in dieser Liedstrophe. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Und Jesus Christus selber ist die Wahrheit in Person. Die Wahrheit Gottes ist Mensch geworden in Jesus Christus und sie ist Schrift geworden in der Bibel. Das dürfen wir festhalten. Und jede Form von Bibelkritik bestreitet Gottes Allmacht, dass er sein unfehlbares und irrtumsloses Wort geoffenbart hat. Unfehlbar in Glaubens- und Lebensfragen und irrtumslos in naturwissenschaftlichen, historischen und geografischen Fragen. Die Bibel ist zwar kein Naturkundebuch, aber wo sie etwas sagt über Dinge der Naturwissenschaft, der Geografie, der Historie, da ist sie genauso irrtumslos wie in Glaubens- und Lebensfragen. Es wird von manchen Christen nicht in einen zusammengebracht, aber es ist einfach so. Sie will uns jetzt nicht große Lehren machen über physikalische Probleme und so weiter. Aber wo sie etwas sagt, zum Beispiel über die Schöpfung, ja, da ist sie genauso irrtumslos, wie wenn sie etwas sagt über die Erlösung. Man denkt hier zum Beispiel an die ganze Evolutionsdiskussion und andere Fragen. Und das steht jetzt nun hier in den nächsten Versen, Vers 14 folgende. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Die Heilige Schrift, die Bibel, sollen wir festhalten, so wie sie uns nun vorliegt. Und nun, alle Schrift ist, im Griechischen steht hier Theopneustos, das heißt von Gott eingehaucht, die Heilige Schrift. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben, was aber auch am Ende der Johannes-Offenbarung noch einmal deutlich wird, man soll nichts hinzutun und nichts hinwegtun von der Schrift. Alle Schrift von Gott eingegeben, bis zum letzten Buchstaben. Und sie ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Sie lehrt uns, wie wir als Kinder Gottes leben können. Sie lehrt uns den Weg der Erlösung. Sie weist uns aber auch zurecht. Das heißt, sie erzieht uns, wo wir vom Weg vielleicht abgeirrt sind. Auch die Ermahnung gehört dazu und sie führt zu unserer Besserung, dass wir umkehren zum Herrn. Und sie erzieht uns in der Gerechtigkeit, nämlich in der Gerechtigkeit Gottes, nicht in der Selbstgerechtigkeit unseres eigenen Ich, sondern die absolute Gerechtigkeit Gottes, die wird uns dadurch gelehrt. Wir denken an die 10 Gebote, die, denke ich, auch für das Zusammenleben, auch in der Gesellschaft Gültigkeit haben, aber auch in die Bergpredigt, die, so denke ich persönlich, vor allem an die Gemeinde gerichtet ist. Er sprach zu seinen Jüngern, heißt es ja, diese Bergrede oder Bergpredigt. Und das sind ja auch Dinge wie Feindesliebe oder über das Gebet und so weiter, was eben für die Gläubigen gilt, was die Welt nicht erfüllen kann, nicht? Sie kann weder zum lebendigen Gott beten, die Ungläubigen, noch können sie die Feinde lieben, um einmal nur 2 Beispiele daraus zu nehmen. Wären die 10 Gebote, wenn die nicht mehr befolgt werden im Staat, dann ist nur noch ein Fressen und Gefressen werden. Nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht das fremde Eigentum begehren. Nehmen wir mal diese bekannten Gebote, aber es gibt ja auch die anderen, den Feiertag heiligen, was heute auch oft übertreten wird. Sonntagsverkauf oder verkaufsoffene Sonntage. Ich denke, das ist Gott auch ein Gräuel. Das widerspricht der Heiligung des Ruhetages. Ja. Und ich habe einmal auch da ein Lehrgeld bezahlen müssen. Ich habe sonntags noch nie was eingekauft, mache ich bewusst nicht. Also ich meine jetzt in Läden, die sonst zu sind jetzt. Ja. Gut, wenn man mal unterwegs ist und essen geht, das ist was anderes. Aber und dann habe ich gedacht, jetzt hole ich nur mal meine Dias ab. Die kosten nichts, die habe ich vorher schon bezahlt. Der Laden ist da offen, dann habe ich sie geholt. Und in der Zeit war schon die Polizei in meinem Auto, als ich zurückkam. Das war für mich gleich eine Warnung. Ja, das ist mir sonst noch nie passiert, weil ich irgendwo keinen Parkplatz mehr richtig hatte. Ja, die 5 Minuten kann ich da geschwind rein und schon. Das war mir also eine Warnung. Wenn Gott liebt, den züchtigt er. Ne? Ich musste ich da denken und habe seit der Sonntags nie mehr in der Stadt etwas besorgt. Ja, also ich denke, da sollten wir auch konsequent sein, auch in diesen Fragen, die vielleicht manchem jetzt zweitrangig erscheinen mögen. Aber lesen Sie einmal auch da die 10 Gebote in dem Zusammenhang. Besserung, Erziehung und dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Jetzt ist es so, ich würde gerne noch etwas sagen über einige wenige Verse aus 2. Timotheus 4, wenn Sie es erlauben. Weil das gehört nämlich zusammen. Nicht? Als ich es heute Morgen gelesen habe, es war jetzt doch noch recht spontan, dass ich mich auf diese Predigt eingestellt habe, so möchte ich doch noch sagen, einiges zu Kapitel 4. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung in seinem Reich, predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Diese Zeit wird kommen. Ich denke, es ist die böse Zeit, auch der antichristliche Zeit dann ganz besonders, und die Zeit, die dem vorausgeht. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Soweit nun. Die Krone der Gerechtigkeit, ich fange mal da an. Wir haben ja gestern gehört von den Siegeskronen, derer, die vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen werden. Und da gehört auch diese Krone dazu, die Krone der Gerechtigkeit, der Glauben gehalten hat, den Lauf vollendet hat, den guten Kampf gekämpft. Der wird beim Thron Gottes einmal auch mit dieser Krone erscheinen dürfen. Und der Apostel Paulus ermahnt hier seinen Schüler, das Wort zu predigen, auch dann, wenn es nicht gewünscht ist. Das heißt zur Zeit und zur Unzeit. Wie ist es denn in vielen Ländern? Es ist nicht gewünscht oder erlaubt, dass man das Wort predigt. Und ich persönlich kenne auch Christen, die tun es trotzdem. Meine Frau zum Beispiel, als sie in Kasachstan gelebt hat, hat man es ihnen auch verbieten wollen an manchen Orten. Oder ja, bei manchen Gruppen. Sie haben es dann trotzdem getan, wurden auch durch Gottes Gnade bewahrt in der Verfolgungszeit, ja, wo noch die Mauern zu waren, kann man sagen. haben es trotzdem getan. Wir können nicht schweigen über das, was der Herr für uns getan hat. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Darüber haben wir ja schon einiges gehört, wie das Wort angewandt wird. In liebevoller Ermahnung und Zurechtweisung, auch in der Tröstung und in der Seelsorge, auch in der Lehre und Evangelisation. Und nun die antichristliche Zeit, Vers 3 und 4. Es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern sich Lehrer aufladen nach ihren eigenen Gelüsten, nach denen ihnen die Ohren jucken. Gibt es heute solche Lehrer, liebe Geschwister, in der christlichen Welt? Nun, ich denke, es gibt mehr solche Lehrer als biblische Lehrer noch. Müssen wir ganz krass so sagen. Ich nenne jetzt nochmal zwei Namen. Darüber habe ich auch schon einiges geschrieben, deshalb kann ich es jetzt auch hier sagen. Eugen Drewermann ist sicherlich ein solcher Lehrer oder Hans Küng. Die werden auch einmal vor Gott stehen. Ich möchte sie jetzt nicht verurteilen. Ja? Aber Drewermann, da gibt es eine schöne Geschichte. Ich habe ja mal ein Büchlein geschrieben. Was nun, Herr Drewermann? Anfragen an die tiefenpsychologische Bibelauslegung. Auch noch andere Schriften über seine Theologie, in Anführungszeichen, kann man die ja nur so nennen. Es ist an sich mehr eine Psychoanthropologie, wenn man so will. Jedenfalls Drewermann, er hat dieses Büchlein einmal gesehen in einer christlichen Buchhandlung am Bahnhof in Hannover und hat es dann mitgenommen, habe ich mir erzählen lassen von dem christlichen Buchhändler dort. Das war also ganz nett. Und Eugen Drewermann lehrt ja zum Beispiel, anknüpfend an Rudolf Bultmann und Carl Gustav Jung, dass Christus nicht leiblich auferstanden sei oder dass das unwesentlich sei, sondern er sei praktisch, würde in jedem Menschen auferstehen, der dieses neue Selbst in sich entdecke. Das würde die Auferstehung symbolisieren. Und das Kreuz, das symbolisiert eben unsere Leiden. Also es wird alles psychologisch gedeutet, ja. Aber nicht mehr leibliche Auferstehung und leibliche Kreuzigung und leibliche Wiederkunft Jesu. Es wird in das Innere des Menschen verlegt. Oder nehmen wir Hans Küng. In unserem Ökumenebuch haben wir darüber auch einiges geschrieben. Gibt es ein neues Weltethos, Ökumene der Religionen? Einige haben es ja schon mitgenommen. Er will ja diese Zusammenführung der Weltreligionen durch das neue Weltethos vorantreiben. Die Unterschiede werden heruntergespielt, die Gemeinsamkeiten hervorgehoben. Aber es wird total verschwiegen, dass sich ein anderer Geist hinter den heidnischen Religionen verbirgt, eben der Geist Satans, 1. Korinther 10, Vers 20, was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Teufel sein sollt, sagt das Wort Gottes. Und 1. Korinther 6, ihr könnt nicht Gott dienen und Belial am gleichen Strang ziehen mit den Ungläubigen, so steht es da sinngemäß. Belial ist ein Name für Satan. Aber man tut so, um des Friedens willen nun den interreligiösen Dialog vorantreiben zu müssen. Das wollen die Leute heute hören. Sie wollen Frieden um jeden Preis, Heilung um jeden Preis, auch ihrer Seele. Und dann sind solche Lehrer recht. Aber wer sagt, allein in Jesus Christus liegt das Heil, der gilt als intolerant, weil es eben auch viele andere Religionen gibt. Man will ja zusammen mit allen Menschen Frieden haben. Man hat Angst vor der Atombombe. Ich verstehe das alles psychologisch gesehen jetzt. Aber geistlich gesehen gilt nach wie vor das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nun muss ich aber noch auf einen heiklen Punkt eingehen zum Schluss. Und das, denke ich, muss ich uns noch sagen, gerade wenn es um die antichristliche Zeit geht. Das ist ja für uns vielleicht als gläubige Christen relativ weit weg, was nun auf Kirchentagen geschieht oder was Drewermann und Küng und andere lehren oder auch verführerisch lehren, will ich mal vorsichtig sagen. Wichtiger für uns ist, dass wir prüfen in unseren Kreisen, was geschieht da eigentlich. Wo müssen wir aufpassen, auch in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gemeinden. Ich spreche jetzt mal speziell von den evangelikalen Kreisen. Und da ist auch in letzter Zeit manche Diskussion aufgebrochen. Vielleicht haben Sie es mitverfolgt. Ja. Kann man das noch tun, solche Methoden anwenden oder manche Lehren, die hineingekommen sind? Wir können gerne auch noch drüber ins Gespräch kommen, wenn Sie vielleicht manchen Fragen anders denken. Ich habe in diesem Büchlein Globalisierung und Antichrist, Gemeinde Jesu im dritten Jahrtausend, einige Dinge hier zusammengefasst unter der Überschrift Die Situation der Evangelikalen. Das möchte ich uns jetzt abschließend noch vortragen. Evangelikal war einmal eine Bezeichnung für bibeltreue Christen, die das Wort Gottes in Lehre und Leben ohne Abstriche und Hinzufügungen ernst nahmen. Heute ist der Begriff leider sehr schwammig geworden. In einer Zeit, in der besondere Widerstandskraft gegenüber dem antichristlichen Zeitgeist notwendig wäre, sind viele Evangelikale miteinander zerstritten, unterwandert, weltangepasst, zeitgeisthörig, glaubensarm, mutlos und schwach. Die Diskussionen, Spaltungen und Skandale der letzten Jahre mögen als Beweis genügen. Diese Lage kann nur einem gefallen, wem denn? Dem Teufel, der wenig Zeit hat nach Offenbarung 12, Vers 12, um am Ende noch viele zu verführen. Und er möchte, dass sich die antichristliche Herrschaft möglichst ungehindert entfalten kann. Im Folgenden kann ich jetzt nur stichwortartig, auch aus Zeitgründen, nur einige wenige Beispiele für diese traurige Situation nennen, die sich hoffentlich noch einmal wenden möge. In vielen evangelikalen Kreisen und Gemeinden findet sich Folgendes, nicht in allen und auch nicht in allen Gemeinden gleichmäßig, es gibt auch da verschiedene Diskussionen, aber einige Beispiele. Die Ablösung einer konsequent bibeltreuen Haltung durch offene oder schleichende Anpassung an bibelkritische Systeme und Aussagen. Zum Beispiel eine Relativierung biblischer Schöpfungs-, Gemeinde- und Endzeitlehre. Bibelkritik in evangelikalen Kreisen. Eine heiße Diskussion, die gerade auch die letzten Jahre vermehrt geführt wird. Dann das Eindringen von Irrtümern aus Humanismus, Feminismus, Evolutionismus und anderen Ismen in evangelikalen Kreisen. Man denke jetzt zum Beispiel nur an die Frage der Frauenordination, die ja auch jetzt in die Gemeinschaften immer stärker schon hineingekommen ist oder kommt. Sie werden es beobachten, auch in Freikirchen. Die Bibel sagt an sich so, die Frau hat viele wichtige Aufgaben. Ja? In der Kinderarbeit, in der Frauenarbeit, im diakonischen Bereich. Nur sie soll nicht gemeindeleitend und lehrend wirken in der Gemeinde, sodass, aus welchen Gründen auch immer, aber es wird so im Neuen Testament gesagt. Aber der Zeitgeist ist auch hier überwältigend geworden und hat hier Gottes Wort verdrängt. Auch der Evolutionismus, wie viele Evangelikale glauben noch, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Ich persönlich, muss ich gestehen, habe kein Problem damit. Gott ist kein Ding unmöglich. Er kann sogar in einer Sekunde die ganze Welt erschaffen haben. Die Bibel spricht hier ausdrücklich von 6 Tagen, die durch Abend und Morgen gekennzeichnet sind. Studiengemeinschaft Wort und Wissen hat hier viel wertvolle Arbeit getan, auch auf wissenschaftlichem Niveau. Und da kann man gern auch Informationen bekommen. Dann stellen wir in vielen Gemeinden und Kreisen evangelikaler Art heute fest, die Relativierung oder Missachtung biblisch-ethischer Maßstäbe. Zum Beispiel, was uneheliches Zusammenleben betrifft oder Scheidung aufgrund bloßer Zerrüttung. Es gibt Scheidungen, Schuldfrage wurde früher noch gestellt und Gottes Wort erlaubt auch bei Ehebruch und Verstoßung eine Scheidung und meines Erachtens auch eine Wiederheirat. Aber heute ist es oft so, dass man einfach keine Lust mehr hat und sagt Tschüss, ohne dass irgendwie eine Schuld von der anderen Seite vorliegt und dann sagt, naja, ich gehe mit jemand anders zusammen. Also bloße Zerrüttung, Zerrüttungsprinzip statt Schuldprinzip ist heute maßgeblich. Auch in der Gesetzgebung, auch ein Zeichen der Zeit. Nach der Schuld wird nicht mehr gefragt. Gut, es war oft auch mühselig, ja, ist nicht immer erbaulich auch für die Richter gewesen, aber auch das wird heute alles viel zu schnell und viel zu leicht genommen. Dann auch weltliche Meinungen, Mode und Musikstile in den Gemeinden. Die ganze Diskussion über Rockmusik könnte man jetzt einmal anführen, ob das wirklich hilfreich ist für die Verkündigung des Evangeliums oder ob nicht diese Elemente aus dem afrikanischen Stammeskulten kommen und eben die Botschaft totschlagen im Grunde durch ihre peitschenden Rhythmen und ihre Lautstärke und ihre aggressive Art und die sexuelle Enthemmung, die ja in dieser Musik mitschwingt. Ja, das wirkt ja auf den Unterleib, diese Musik, das merkt man, da kann niemals eine geistliche Botschaft transportiert werden. Das ist meine persönliche Meinung. Wir können da auch noch gern drüber reden. Dann das Fehlen der Gemeindezucht bei krassen Sünden und Irrlehren, die die Gemeinde zerstören. Ich rede jetzt bewusst von krassen Sünden und Irrlehren. Sonst müssten wir die Gemeinden räumen, wenn man bei jeder Sünde jetzt gehen müsste. Ja, da wäre keiner mehr von uns hier. Aber es geht um solche Dinge, die offensiv vertreten werden. Zum Beispiel, wenn jetzt Leute ein ehebrecherisches Verhältnis haben und sagen, ist das Normalste, kannst du auch machen, und tragen es in die Gemeinde hinein. Da muss, denke ich, Gemeindezucht einschreiten. Oder wenn jemand Irrlehren hineinträgt. Es gab immer wieder Unterwanderungsversuche, auch in Gemeinden, die ich kenne, kamen dann irgendwelche Sektierer hinein. Ja, du musst jetzt, was kann man sagen als Beispiel, helfen Sie mir, was für Irrlehren gibt es denn alles? Na ja, gut, da wollen wir jetzt mal nicht drüber diskutieren. Ja,
oder kein Schwein mehr.
Ja, irgendwelche sonderlichen Dinge, nicht?
Ja, eine Ehelehre ist zum Beispiel, wenn du sagst, ein Christ ist nicht krank oder ein Christ ist nicht gut oder reich.
Ja, ja, das, dieses Wohlstandsevangelium zum Beispiel auch, ja, genau.
Ehelehre, die man nicht findet. Das heißt, wenn du krank bist, dann bist du sündig.
Ja, das kommt in manchen extrem charismatischen Kreisen. Ja. Also das kann auch hineingetragen werden. Es gibt x Spaltungsgründe. Und das ist traurig, dass dann immer wieder welche sich darauf einlassen und hereinfallen. Dann die Überordnung des Ich, auch des frommen Ich, in Anführungsstrichen, mit seinen Bedürfnissen, über die Majestät und Heiligkeit Gottes. Das Ich steht jetzt im Zentrum, das haben wir ja auch gehört, in 2. Timotheus 3, ja, die sich selber viel von sich halten und nicht mehr Gottes Heiligkeit steht im Zentrum. Dann der Ersatz wahrer biblischer Seelsorge durch Methoden humanistischer Psychologie ist auch heute sehr verbreitet. Biblische Seelsorge schließt immer Folgendes ein, und es darf nie fehlen: Sündenerkenntnis, Buße und Vergebung. Das ist der Kern biblischer Seelsorge. Und wo dann nur noch gesagt wird, ja, es sind praktisch jetzt nur die anderen schuld, oder geh mal halt zum Psychiater, oder Sünde, das ist gar keine Sünde, da ist es keine biblische Seelsorge mehr. Gruppendynamik als Beispiel, ja.
Alles auf eine schlechte Kindheit.
Schlechte Kindheit ist nur Schuld. Ja, also das sind typische psychologische Abschiebemethoden. Dann die Übernahme der Spaßkultur, so möchte ich es mal nennen, auch in fromme Kreise mit Show, Fun und Technopartys in Gemeinden. Ich habe noch demonstriert, als die ersten Technopartys in Kirchen stattgefunden haben. Heute ist das in vielen Kreisen schon verbreitet. Dann die Vermarktung des Evangeliums durch aggressive Werbemaßnahmen von Verlagen, hohe Gagen von Künstlern. Es gibt auch christliche Künstler, man hört von Gagen, 5000 Mark ist keine Seltenheit. Ja, ja. Da gibt es sogar ein Künstlerhandbuch im evangelikalen Bereich, wo die Preise drin stehen. Habe ich auch schon gesehen. Ich stehe da nicht drin, bloß dass sie beruhigt sind. Aber ich will mich jetzt auch nicht über die anderen hier stellen. Ich sage aber nur, ich verstehe das irgendwie, verstehe ich es nicht ganz. Und dann unlautere, manipulative und drängende Kollektenpredigten, da habe ich ja schon einiges gesagt. Dann, wie schon erwähnt, die Verkündigung eines Wohlfühl- und Wohlstandsevangeliums. Als Christ musst du reich sein, es muss dir gut gehen, du musst mindestens einen Mercedes fahren, wenn nicht noch mehr, und lauter solche Dinge. Wir können dankbar sein, wenn es uns gut geht, aber wir dürfen da nie ein Gesetz machen und sagen, wenn jemand jetzt irgendwie arm oder krank ist, der glaubt nicht richtig. Selbst dem Apostel Paulus wurde ein Pfahl im Fleisch belassen, damit er sich nicht überhebe seiner hohen Offenbarungen. Wir denken hier mal dran. Ne? Und er selber hat mal allerdings nur ein Gläschen Wein, ja, verordnet, als irgendjemand was am Magen hatte. Wer war denn das? Timotheus, ja, auch wieder Timotheus. Ist also auch mal krank geworden. Dann auch der Ersatz biblischer Lehre durch eine flache Romankultur, so möchte ich es mal nennen. Ich habe nichts gegen christliche Romane, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wenn man nur noch Romane oder auch christliche Romane liest, kann man, denke ich, nicht gewappnet sein gegen die Verführungen der Endzeit. Wir sollten vor allem die Bibel lesen natürlich, aber auch Schriften, die uns enttarnen, die Irrlehren, die uns helfen zu unterscheiden, die Geister. Nicht ohne Grund geben wir vieles auch raus, um gerade der Gemeinde auch damit zu dienen. Aber Romane, das ist sicherlich manches auch Wertvolle enthalten, aber da muss man manchmal lang lesen, bis man da mal zu einer Lehre kommt, nicht? Dann auch der zunehmende Verlust biblischer Substanz und lehrmäßigen Tiefgangs bei manchen christlichen Liedern, neuen Liedern, wo dann die oft sehr oberflächlich sind. Im Vergleich zu früheren Liedern, wenn man an Paul Gerhardt und andere Dichter denkt. Dann das zunehmende Verschweigen grundlegender biblischer Themen wie Sünde, Buße, Kreuz, Ernst der Nachfolge, Hölle und ewige Verdammnis. Wo wird darüber heute noch gepredigt? Muss man manchmal lange fahren, ja, bis man noch über diese Dinge etwas hört. Dann auch das einseitige Betonen der Liebe und Zärtlichkeit Gottes gegenüber seiner Heiligkeit und dem Ernst seines Gerichts. Natürlich ist es einfacher, über die Liebe Gottes zu predigen, auch als über den Ernst des Gerichts. Damit macht man sich sehr schnell unbeliebt, nicht? Dann der Ersatz des biblischen Bekenner- und Widerstandsgeistes durch eine falsch verstandene Einheits- und Harmoniesucht. Die Gesellschaft ist heute sehr harmoniebedürftig. Geht uns vielleicht allen mehr oder weniger so. Und trotzdem sollen wir noch Mut zum Bekenntnis haben. Nicht verleugnen den Herrn. Dann die völlige Unterbetonung biblischer Apologetik. Das heißt, die Lehre von der Unterscheidung der Geister und der Verteidigung des Glaubens. Es gab nur einen Lehrstuhl für Apologetik in Deutschland. Und den gibt es jetzt auch nicht mehr. Den hatte ich 4 Jahre lang begleiten dürfen. Es gibt nirgends an der Universität so einen Lehrstuhl. Ja, also das ist völlig unterbetont. In Basel gibt es noch einen an der STH, Dr. Leuenberger, aber das ist also alles sehr wenig geworden. Trotzdem machen wir weiter, solange Gott uns noch Gnadenzeit schenkt. Dann die zunehmende Offenheit für eine Ökumene der Konfessionen, zum Teil auch bereits der Religionen, auch und sogar bei einigen führenden Evangelikalen. Der ökumenische Dialog ist ja auch in manchen evangelikalen Kreisen, vielleicht auch hochkirchlicher Art, man muss hier gar nicht so weit fahren, zum Teil ziemlich offen. Dann die Verspottung solcher Geschwister, die an den eindeutigen Maßstäben der Heiligen Schrift festhalten wollen, als engstirnig, gesetzlich und vorgestrig. Haben Sie es auch schon gehört? Sie seien engstirnig, gesetzlich oder vorgestrig. Ja, das hört man dann schnell, wenn man konsequent an der Bibel festhalten möchte. Gewiss ist dies, liebe Geschwister, Gott sei Dank nicht in allen evangelikalen Gemeinden so. Und doch muss die Frage gestellt werden dürfen, werden Christen, die einem solchen armen, verflachten Christsein huldigen, in der Lage sein, dem Antichristen und seinen Vorläufern zu widerstehen? Die Frage müssen wir uns ernsthaft stellen. Ich fürchte nein und nenne deshalb nun ganz zum Schluss einige Kriterien für ein widerstandsfähiges und endzeitfestes Leben als Christ. Unter der Überschrift, wer wird überwinden? Nun wird es nochmal ganz praktisch. Ich fasse nun auch Wesentliches nochmal zusammen, was wir aus dem 2. Timotheusbrief schon gehört haben. Überwinden wird nur, wer von Jesus Christus überwunden ist. Und das heißt, wer zu ihm gehört, ohne Wenn und Aber. Überwinden wird nur, wer ihm auch inmitten der zunehmenden antichristlichen Strömungen die Treue hält. Und dazu, um auch heute schon zu den Überwindern und Überwinderinnen zu gehören, sind folgende Voraussetzungen notwendig. Jetzt nochmals einige Punkte in stichwortartiger Kürze. Wir glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn und sind seine Kinder. Der Glaube. Wir stehen in ständiger Gebetsverbindung mit dem Herrn, damit er uns stärken, trösten, leiten, bewahren und korrigieren kann. Glaube und Gebet. Das nächste, Gottes Wort. Wir stellen Gottes Wort in den Mittelpunkt und richten unser Leben danach aus. Lehre und Leben, haben wir auch schon gehört. Und das vierte G ist die Gemeinschaft. Die 4 Gs kennen Sie ja vielleicht und es gibt noch ein fünftes, den Gehorsam. Ja. Die Gemeinschaft. Wir suchen die Gemeinschaft gläubiger Geschwister und verlassen unsere Versammlungen nicht. Im Hebräerbrief heißt einmal, lasst uns umso mehr an den Versammlungen festhalten, sie nicht verlassen, je mehr ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht, dass er näher kommt. Wir bekennen Gott unsere Sünden und lassen uns reinigen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Sündenbekenntnis, Reinigung, Vergebung in Anspruch nehmen, das ist ein großes Geschenk, das wir vom Herrn haben dürfen. Wir leben aus der Gnade Gottes, aber missbrauchen diese nicht zum Sündigen. Allein aus Gnaden, aber keine billige Gnade, die uns die Tür zur Sünde öffnet. Das wäre ein Missverständnis, wird auch im Römerbrief ganz klar abgelehnt. Sollen wir denn dann sündigen? Das sei ferne. Und wenn wir gesündigt haben, sollen wir nicht liegen bleiben, sondern aufstehen. Der Herr befähigt uns, weiterzugehen. Der Teufel will uns sagen, bleib liegen, du hast versagt, kannst nicht mehr aufstehen. Aber der Herr Jesus sagt, komm ich nämlich bei der Hand, ich habe dir vergeben, geh hin und sündige nicht mehr. So hat er auch zur Ehebrecherin gesagt, er hat sie nicht gesteinigt. Was die Todesstrafe stand ja darauf in jüdischer Zeit. Und der Herr hat gesagt, wenn jemand Buße tut, darf er neu anfangen und weitergehen. Wir leben also aus der Gnade Gottes, aber missbrauchen diese nicht zum Sündigen. Wir decken die Werke der Finsternis auf und dulden diese nicht länger, auch nicht in christlichen Gemeinden und Werken. Ich denke, es kann kein Segen darauf liegen, wenn man immer die Decke des Schweigens über alles legt und sagt, naja, dann wurschtelt mal, alles wird zugedeckt und geschwiegen. Die Sünde gedauert immer in der Heimlichkeit. Und Satan flieht, wenn es aufgedeckt wird. Dann muss er sich zurückziehen. Aber solange immer alles zugedeckt wird, kann das alles munter weiter wuchern. Wie ein Krebs, der um sich frisst. Und zerstört immer mehr von innen her, wo Dinge nicht beseitigt und bereinigt werden. Wir akzeptieren weder den Hochmutsgeist noch den Vermischungsgeist. Was verbirgt sich hinter diesen Geistern? Der Hochmutsgeist offenbart sich durch Spaltungssucht. Ich habe die bessere Erkenntnis als du. Ich habe die bessere Gemeinde als du. Ich bin der bessere Christ als du. Hochmutsgeist. Das sollte nicht sein. Das sollen wir nicht akzeptieren. Aber auch nicht den Vermischungsgeist, der sagt, ach, wir müssen alle zusammen sein, egal was jetzt der und die lehren. Einheit und Ökumene um jeden Preis. Das ist genauso unbiblisch und falsch. Also weder Hochmutsgeist noch Vermischungsgeist. Wir sollen nach der Wahrheit fragen, aber in Liebe. Und das kommt jetzt in den nächsten beiden Punkten. Wir lieben die wiedergeborenen Geschwister im Herrn Jesus Christus, auch wenn wir nicht in allen Lehrfragen mit ihnen übereinstimmen. Wir werden nie in allen Lehrfragen übereinstimmen, auch nicht hier im Raum. Und Sie haben auch gemerkt, selbst wir sind ja immer noch Lernende, haben Sie auch bei mir gesehen, sodass wir auch in der Demut den anderen, den Bruder und die Schwester stehen lassen sollten, soweit es jetzt nicht krasse Irrlehren sind. Nicht? Also die Liebe und die Demut im Umgang auch mit anderen Geschwistern und Gemeinden. Wir ringen aber genauso auf der Grundlage der Heiligen Schrift um die Erkenntnis und Durchsetzung der Wahrheit in den entscheidenden Heilsfragen, damit keiner verloren gehe. Also um die Wahrheit sollen wir und müssen wir ringen. Aus dieser Liebe darf kein Relativismus folgen, keine Beliebigkeit, sondern die Wahrheitserkenntnis. Die soll nicht verloren gehen. Aber nicht im Sinne einer endlosen Diskussion wie bei den 68ern, sondern aufgrund allein der Heiligen Schrift. Das ist die Heilige Schrift. Das ist unser einziges Diskussionspapier, aber als absolute Offenbarung. Es kann über die Heilige Schrift dann nicht mehr diskutiert werden, wo Dinge eindeutig erkannt sind und klar sind. Aber es ist natürlich sehr groß und nicht jeder hat die gleiche Erkenntnis, es ist Stückwerk. In der Spannung bleiben wir, denke ich, auch stehen in dem Zusammenhang. Aber es gibt ganz klare Lehren von der Erlösung allein aus Gnaden, von der Neuschaffung, die der Herr uns schenkt im Leben und auch die Welt am Ende, die neue Welt, die er herabsenkt auf die Erde. Wir haben es ja gestern gehört. Und viele andere Fragen, die sehr klar und eindeutig sind. Ich bin nun gleich am Ende, noch einige wenige Punkte. Wir sind bereit, Korrektur von Geschwistern anzunehmen, wo diese biblisch begründet ist, und zwar in unserer Lehre und in unserem Leben. Wir üben christliche Enthaltsamkeit, das heißt, wir setzen uns nicht mutwillig gottfeindlichen und verführerischen Einflüssen aus, die uns vom Glauben wegziehen. Das ist für jeden etwas anderes. Für den einen ist es der Tanzboden, für den anderen das Fernsehen, für den dritten der Alkohol und die Kneipe. Für den fünften ist es vielleicht Fußballgeist oder Teufel, für manche auch. Ich habe nichts gegen Sport, ja. Aber manche Menschen sind so beschlagen von ihren Hobbys oder Sachen, dass sie Gott völlig dabei vergessen. Das ist die Gefahr. Ja, wenn uns diese Dinge mehr in Anspruch nehmen als die Liebe zum Herrn. Es geht hier immer um die richtige Einordnung. Beim Alkohol und diesen Dingen ist es natürlich wieder anders. Ja, das kann Menschen wirklich krank machen. Aber auch davon gibt es Befreiung. Wir trennen uns von allen Strömungen, Praktiken und Methoden, die gegen das Wort Gottes stehen. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich gerne noch mehr Beispiele nennen, aber wir sind schon ziemlich spät dran, entschuldigen Sie, aber wir sind gleich am Ende. Und wir üben wieder konsequente Gemeindezucht bei krasser Sünde und ihr Lehre. Nicht bei jeder Sünde ist es ja sinnvoll und geboten. Wir nehmen den Missionsauftrag ernst und laden Menschen die Nachfolge Jesu Christi ein, solange es noch Zeit ist. Wir predigen die zentrale biblische Botschaft von der völligen Verlorenheit des Sünders, der Notwendigkeit der Buße und der Rettung allein aus Gnaden. Wir helfen unseren Mitmenschen auch praktisch durch Taten der Nächstenliebe und setzen Zeichen der Menschenfreundlichkeit Gottes in einer vergehenden Welt. Und, damit schließe ich jetzt wirklich, wir weihen unser Leben ganz neu und ganz allein dem dreieinigen Gott und dienen ihm bis an unser irdisches Ende und weiter bis in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber allmächtiger Gott, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du verheißen hast, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht verschlingen. Du wirst die Gemeinde, du wirst uns festhalten bis ans Ende. Und wir bitten dich darum, dass du das bei jedem Einzelnen tust, der auch heute hier ist, Herr. Behüte uns, segne uns, halte uns in deiner Liebe. Amen.